Blechdorf, Waldiger Land, Frühjahr 1945. Wer Teil 1 gehört hat, weiß, die Kinder sitzen im Keller. Draußen ist Gründonnerstag, der 29. März 1945 und der Panzerlärm kommt näher. Wer heute zum ersten Mal dabei ist, willkommen in der Lokalrunde. Du kannst diese Folge auch allein hören, aber Teil 1 lohnt sich. Versprochen. Der Brieders in Flechdorf hängt eine Fahne. Rot. Mit einem schwarzen Zeichen in der Mitte. Sie hat jahrelang am Haus gehangen. Wer sie nicht hängte, riskierte etwas. Und wer sie jetzt noch hängen hat, riskiert auch alles. Also verschwindet sie. Wohin genau, das weiß Erna Schwenke nicht mehr. Nur das Ende kennt sie. Der Stoff diente später für Kleidung. Die Hakenkreuzfahne wird zum Kleidungsstück, Geschichte in Faser. Und an ihrer Stelle ein weißes Bettlaken, aus dem Fenster gehängt, Richtung Straße. So wurde so schnell wie möglich ein weißes Bettlaken Richtung Straße aus dem Fenster gehängt. Das beruhigte, man hatte sich ergeben und hoffte auf Frieden, sagt sie. Dieses Bettlaken hängt nicht nur in Flechdorf, es hängt in Korbach, in Arolsen, in Roden, in Wildungen, in Hunderten von Fenstern im Waldiger Land, in diesen Tagen der Karwoche 1945. Ein kollektives Signal. Kein Wort, kein Schuss, in dem Fall nicht, nur ein weißes Laken aus dem Fenster. Es bedeutet, wir kämpfen nicht mehr. Und es bedeutet, bitte verschont uns. Was in diesen Tagen genau passiert, das lässt sich heute rekonstruieren. Am Morgen des 29. März 1945 starten in Marburg drei amerikanische Kampfgruppen. Sie gehören zur 3. US-Panzerdivision, Spitzname Spearhead, Speerspitze. Eine der schnellsten, kampfeserprobtesten Einheiten der amerikanischen Armee. Ihr Ziel ist Paderborn und damit der Schlusspunkt der größten Einkreisung in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, der Kessel um das Ruhrgebiet. Die Taskforce Wellborn stößt nordwärts nach Kämpfen vor Lelbach, passiert sie die Karstadt gegen Mittag und dann weiter. Adorf, Gershagen, Marsberg. Flechdorf liegt eben auf dieser Route. Und am Abend dieses Gründonnerstags stehen amerikanische Panzer vor Paderborn. Morgens Marburg, abends Paderborn und 130 Kilometer durch besetztes Gebiet unter Beschuss mit Bekämpfen unterwegs an einem einzigen Tag. Es ist der längste Panzervorstoß des gesamten Zweiten Weltkriegs und Waldeck lag mittendrin. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei, als Fritz Brieder eine Entscheidung trifft. Es ist Frühjahr. Die Erde ist aufgetaut und wer jetzt nichts sät, hat im Herbst nichts zu essen. Die erste Aussaat musste verrichtet werden. Trotz der allergrößten Gefahr nahm mein Vater sein Pferdegespann und fuhr damit aufs Feld, um Erbsen zu sehen, die zu der Zeit ein besonders wichtiges Nahrungsmittel waren. So erinnert sich Frau Brieder. Die Panzer stehen in Korbach, einige Kilometer entfernt. Alles, was sich auf einem Feld bewegt, ist von der Straße aus ein Ziel. Fritz Bieder fährt trotzdem raus. Nicht aus Leichtsinn, sondern aus Verantwortung. 6 Münder am Tisch brauchen im nächsten Winter etwas zu essen. Und die Erbsen müssen in die Erde. Aber jemand muss aufpassen. So musste mein ältester Bruder mit dem Fahrrad schnell ein Stückchen auf die Korbacher Straße fahren, von wo er aus auf das Feld sehen konnte, auf dem Vater arbeitete. Ein Junge auf einem Fahrrad, an einer Straße, auf der amerikanische Panzer fahren können, als Ausguck für seinen Vater. Das ist das Kriegsende in Waldeck. Kein Heldenepos, kein großes Finale. Ein Mann und ein Pferd auf einem Feld bei Flechdorf, ein Junge auf einem Fahrrad und Erbsen, die in die Erde müssen. Es ist der Abend des 29. März 1945. Amerikanische Soldaten beziehen Quartier in Flechdorf. Das Haus der Brieders wird Teil davon. Die Familie darf bleiben, aber das Haus gehört für diese Nacht den Soldaten. Betten werden belegt, Zimmer werden bezogen und die Familie zieht ins Wohnzimmer. Ich schlief mit meiner kleinen Schwester im Kinderbett, wohl ganz gut, denn als ich morgens erwachte, war ich allein. Alle waren schon aufgestanden und ich hatte es nicht gehört. Ein 7-jähriges Mädchen wacht morgens auf, allein im Kinderbett. Alle anderen sind auf den Beinen. Sie schläft tief in dieser Nacht, in der die Welt sich ändert. Und dann kommt ein Blick aus dem Fenster. Der Blick erschreckte mich sehr, sagt sie. Hatte ich doch noch nie einen dunkelhäutigen Menschen gesehen. Und da lief einer ganz dicht am Fenster vorbei. Ein Kind und seine erste Begegnung mit dem, was es nicht kannte. Nichts Böses darin, nur die Welt wird größer, als sie dachte. Nebenan in der Speisekammer braten Soldaten Eier. Fritz Briner schläft auf der Bank im kleinen Esszimmer. Die Schlafzimmer sehen am nächsten Morgen ziemlich mitgenommen aus. Naja, wie konnte es anders sein, wenn man mit Stiefeln ins Bett geht? Männer im Krieg, erschöpft irgendwo zwischen Marburg und Paderborn unterwegs, in einem fremden Haus, in einem fremden Land, in einem fremden Dorf. Sie braten Eier, sie schlafen mit Stiefeln und am nächsten Morgen ziehen sie weiter. Aber in dieser Nacht passiert noch etwas anderes. Die amerikanischen Soldaten stellen nämlich eine Frage. Sie fragen die Fremdarbeiter auf dem Hof, hat dieser Mann ein Gewehr? Dunja Manschenko, 18 Jahre alt, aus der Ukraine, hierher verschleppt, um auf einem fremden Hof in einem fremden Land zu arbeiten. Sie weiß die Antwort. Fritz Brieder schlachtet, natürlich hat er ein Gewehr. Es liegt auf dem Schlafzimmerschrank, während in diesem Moment fremde Soldaten durch das Haus gehen. Dunja sagt, nein. Unsere Fremdarbeiter wurden gefragt, ob der Chef ein Gewehr hat. Sie haben ihn bestätigt, nein. Chef gut, erinnert sich Frau Brieder heute. Chef gut. Zwei Wörter. Was wäre passiert, wenn Dunja die Wahrheit gesagt hätte? Niemand weiß es. Die Situation war unberechenbar. Nacht, fremdes Haus, Soldaten nach einem langen Kampftag und eine Waffe auf einem Schrank. Aber Dunja sagt, Chef gut. Warum? War sie dankbar, weil Luise Brieder sie wie ein Familienmitglied behandelt hatte? War sie klug genug, die Lasik zu lesen? War es einfach menschlich, dieses Zögern, einen Menschen ans Messer zu liefern, der ihr nichts Böses getan hatte? Wir werden es nie erfahren. Erna Schwenke war 7 Jahre alt, als das passierte. Aber sie erinnert sich daran bis heute, ein Leben lang. Am Karfreitag, das ist der 30. März, ist der Rest Walex dran. Die Taskforce Love Lady stößt von Twiste nach Aurelsen vor und dann weiter nach Roden. Die 9. US-Panzerdivision erreicht Bad Wildung. Am Ostersonntag fällt Paderborn. Der Ruhrkessel ist geschlossen, die deutsche Heeresgruppe B, mehr als 300.000 Soldaten, ist eingeschlossen und Mitte April kapituliert sie. Deutschland kämpft noch 5 Wochen weiter. Berlin, der Osten, die letzten Schlachten. Aber für Waldeck ist der Krieg in der Karwoche 1945 vorbei. Die amerikanische Militärregierung schließt alle Schulen, alle Behörden, alle Hochschulen. Ernas Lehrer Walter Steinmeier wird nach 1945 in Flechtdorf nicht weiter beschäftigt. Er wechselt in einen anderen Ort. Erst am 1. Januar 1946 beginnt in Flechtdorf wieder Unterricht. Zunächst übernimmt die Schulhelferin Anneliese Freie die Verantwortung für die Kinder. Für Erna Brieder bedeutet das erstmal kein Unterricht, schulfrei. Aber kaum wirklich frei. Die Arbeit auf dem Hof, sie wartet nicht. Und dann kommt Karl zurück, Ernas Onkel. Der Mann, der an den Westwall gegangen war, damit der Bruder auf dem Hof bleiben konnte. Er kehrt zurück. Was nicht selbstverständlich war. Auch der Onkel durfte heil vom Westwall zurückkehren, sagt sie heute, musste dann aber eine Zeit auf anderen Bauernhöfen arbeiten, auf denen die Männer fehlten. Der Westwall hat ihn nicht gefressen, aber die Arbeit wartet sofort wieder. Auf Höfen, wo Frauen allein gewirtschaftet haben, wo die Männer noch nicht zurück sind oder auch nie zurückkommen werden. Karl Brieder hilft, so wie sein Bruder Fritz immer geholfen hat. Das ist es, was Erna Schwenke beschreibt, ohne es so zu nennen. Eine Gemeinschaft, die funktioniert. Nicht, weil es Gesetze gibt oder Vorschriften, sondern weil man sich kennt. Weil man weiß, wer Hilfe braucht und wo man einfach hingeht. Die Umstände nach dem Einmarsch, so beschreibt es Erna Schwenke heute, waren erträglich und wurden bald von der vielen Arbeit überspielt. In die Städte hatten die Kriegsjahre viel Schlimmeres hinterlassen. Kassel, das an einem Oktoberabend 43 brannte und danach nie mehr dieselbe Stadt wurde. Paderborn in Trümmern, Frankfurt, Köln, Dresden. Aus den Städten kamen jetzt Menschen aufs Land, mit dem, was sie noch hatten. Sie tauschten Habseligkeiten gegen etwas zu essen. In Flechtdorf Normalität, soweit das irgendwie möglich war. Und dann, irgendwann, zieht Erna Schwenke Bilanz. Das war ertragbar. Viel schlimmer wäre es gewesen, wenn der Krieg die Familie auseinandergerissen hätte, sagt sie heute. Wir lebten alle, das war das Wichtigste und Schönste. Wir lebten alle in einem Krieg, der weltweit mehr als 60 Millionen Menschen das Leben kostete, in dem Kassel in einer Nacht 10.000 Menschen verlor, in dem junge Männer mit 18 Jahren krank in fremden Betten lagen und trotzdem aufstehen mussten. Und im Flechtdorf? Wir lebten alle. Das ist keine Kleinigkeit. Eine Frage bleibt. Nach dem Einmarsch werden die Fremdarbeiter abgezogen. Die Zwangsarbeiter aus dem Osten, die Ukrainerinnen, die Polen, die Russen, sie werden von den amerikanischen Behörden als Displaced Persons erfasst. Einige kehren nach Hause zurück, andere können nicht zurück. Die Sowjetunion behandelt zurückkehrende Zwangsarbeiter oft als Verdächtige, als Menschen, die im Feindland waren. Manche kommen in Lager, manche fangen anderswo neu an. Was aus Dunja Manschenko wurde, wissen wir nicht. Wo mag Dunja Manschenko geblieben sein? Ich höre sie noch heute unseren Namen rufen. Reinkommen, Hände waschen. Dunja war damals 18 Jahre alt. Sie müsste jetzt Mitte 90 Jahre alt sein. Wenn sie noch lebt. Vielleicht irgendwo in der Ukraine. Einem Land, das heute wieder im Krieg ist. Erna Schwenke, die diesen Satz schrieb, ist selbst weit über 80. Sie hört noch die Stimme. Reinkommen, Hände waschen. Ein Mädchen aus der Ukraine, das deutschen Kindern auf einem Wallecker Bauernhof sagt, sie sollen sich die Hände waschen. Und das, als es darauf ankam, sagte, Chef gut. Die Klosterkirche steht noch. Die zwei romanischen Türme, errichtet ab dem 12. Jahrhundert, überlebten die Reformation, überlebten den 30-jährigen Krieg, das 20. Jahrhundert. Sie schauen immer noch ins weite Land. Das Hospital in den alten Konventsgebäuden ist heute das Seniorenheim der Diakonie, gut versorgte ältere Menschen dort, wo einst Benediktinermönche beteten und später Zwangsarbeiter und Saarländer und eine Walliger Bauernfamilie an einem langen Tisch saßen. Ein Förderverein hat die alten Wirtschaftsgebäude des Klosters erworben, saniert, belebt. Das Klosterforum mit Konzerten, Werkstätten, Weihnachtsmarkt, Führung, das ist Geschichte, die weiterlebt. Erna Brieder heiratete 1965 den Mengenhäuser Landwirt Friedrich Schwenke. Ihrem Heimatdorf blieb sie verbunden, ihr ganzes Leben lang. Karl Schlömer, ihr Altersgenosse aus Flechtdorf, ebenfalls 1938 geboren, hat das Dorf in zwei dicken Büchern verewigt. Ohne ihn wären viele der Geschichten, die ihr in diesen beiden Folgen gehört habt, verloren gegangen. Ein Mensch, der aufgeschrieben hat, was sonst niemand aufschreibt. Das Leben eines kleinen Dorfes. Und hier in diesem Podcast. Das war's mit dem Blick zurück ins Jahr 43 bis 45 nach Flechtdorf. Ein sehr interessanter Einblick, wie ich meine. Wir kommen zum Hörerfeedback. In den vergangenen Folgen rund um die Kommunalwahl gab es viel Feedback von dir und euch. Dafür Dankeschön und es reicht nicht ab. Dafür vielen Dank und wichtig, die Meinungen sind durchaus verschieden. Jürgen aus Bad Arolsen sagt beispielsweise, da fragt sich der neutrale Zeitungsleser schon, ob da jetzt eine kontinuierliche Kampagne werden soll. Das ist bereits der dritte Artikel, durch den sich ein Redakteur meiner Abo-Zeitung ausgiebig mit dem demokratisch gewählten Kommunalpolitiker Stefan Ginder beschäftigt. Danke, es reicht. Als zahlender und daher redaktioneller Arbeitsplätze mitsichernder, loyaler Leser erwarte ich absolute Unparteilichkeit. Denn was da gerade abläuft, hat wenig mit Ausgewogenheit zu tun. Der Vorwurf Rassist dient einzig dazu, den Konkurrenten zu markieren und aus dem gesellschaftlichen Diskurs zu eliminieren. So wird der öffentliche Debattenraum immer weiter eingeschränkt und Dissens geächtet. Das sagt Jürgen aus Bad Arolsen. Peter aus Korbach meint, die regional doch sehr unterschiedlichen Erfolge der AfD haben sie gut herausgearbeitet. Danke. Woran das liegt, kann mehrere Ursachen haben. Könnte es nicht auch der Fall sein, dass in Korbach der relative Anteil von Bevölkerungsgruppen, die besonders stark der AfD zugetan sind, besonders hoch ist und in Willingen ist er vielleicht eher niedrig? Und ein weiteres Hörerfeedback, Hörerinnenfeedback, Beate aus Bergwildung hat sich gemeldet. Sie sagt, der aktuelle Podcast ist mal wieder brillant. Danke dafür. Wow, danke. Aber sie sagt dann unter anderem noch weiter, dieses Bedürfnis nach einem Kümmerer, neben zum Beispiel nach Mutti, stillt die AfD auf enorm erfolgreiche Art und Weise. Sie ist physisch und digital überall präsent, niedrigschwellig und in ihrer Ansprache einfach konsumierbar. Sie holt die Menschen in ihrem tiefsten, basalsten, überlebenswichtigsten Bedürfnis ab, dem nach Gemeinschaft. Dazu gehören und nach gemeinsamen Ritualen über die Definition von wir und die anderen. Dadurch fühlen sich die zutiefst selbstunsicheren Anhänger der AfD angenommen, aufgehoben und beschützt. Und sie sagt dann weiter noch, dass die AfD-Funktionäre sich an dem von ihnen verachteten politischen System schamlos materiell bereichern und dieses auch noch ihren Mitgliedern, die sich zur Wahl aufstellen lassen sollen, nahelegen, ist einer der vielen Beweise dafür, dass die AfD immer genau das praktiziert, was sie den etablierten Parteien vorwirft. Und deshalb immer nur und ausschließlich von sich selbst spricht. Beate hat dann noch ein paar Ratschläge. Ich kann hier nur ein paar wenige davon nennen. Sie sagt, die demokratischen Parteien verzichten auf sich anbiedernde, allzu demütigende und zerknirschte Rhetorik nach Wahl- und politischen Niederlagen. Sie zeigen Mut zu mehr Emotionalität. Sie bedienen das Bedürfnis nach Kümmern durch lokale, niedrigschwellige Angebote. Dann schreibt sie noch, ich mache mir immer wieder klar, dass gute Chancen bestehen, dass die Bevölkerungsmehrheit auch in unserer Region freiheitlich-demokratisch bleibt. Sie als Heimatzeitung leisten dazu einen ganz wesentlichen Beitrag. Auch dafür meinen tief empfundenen Dank. Beate, vielen Dank für die vielen Zeilen. Wir bleiben dran. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de. Der Link ist in den Shownotes. Und ab nächste Woche erscheinen wir wieder regulär mit dem Thema im Fokus und dem Hörerfeedback. Und eine gute Nacht zum Abschluss. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder ein E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der Waagschen Landeszeitung erscheinen. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Schreib mir bitte dabei, wenn du es nicht willst. Die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier doch ganz schnell und einfach bitte die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Wallecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter. Bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.